Sofa Talk, der Podcast des Sofa Magazins von und mit Studierenden der Fachhochschule Burgenland.
In der heutigen Folge präsentieren wir euch erneut vier kurze Podcasts von Studenten des Bachelorstudiengangs Information, Medien und Kommunikation an der FH Burgenland zu den verschiedensten Themen rund um Corona, Kreativität und Selbstorganisation. Diese wurden im Rahmen der Lehrveranstaltung E-Lab Medienwerkstatt von Robert Pinzulitz aufgenommen. Die einzelnen Episoden von den Studentinnen Laura Jagoschütz, Verena Kritsch, Helena Hausensteiner und Christina Karal wurden zur Gänze im Corona-Homeoffice-Modus im Frühjahr 2020 aufgenommen. Viel Spaß beim Zuhören!
Ich besticke Rucksäcke und momentan verwende ich Stickrahmen. Also das sind so runde Holzrahmen, wo man den Stoff einspannt und halt dann mit Vorlagen zum Sticken beginnt.
Selina hat wie viele andere Studierende ihre kreative Ader während der Fernlehre in Zeiten von Covid-19 neu entdeckt. Die Corona-Krise hat viele Studierende in die Isolation geführt. Durch die Abschaffung der Präsenzeinheiten an Universitäten und Fachhochschulen finden sich Studierende nun in einer ungewohnt einsamen Situation wieder. Gefangen in den eigenen vier Wänden haben sie nach Ablenkung gesucht. Ablenkung vom derzeitigen Weltgeschehen und der Einsamkeit. Viele Studierende entdecken in dieser außergewöhnlichen Situation ihre kreative Ader. So auch eine junge Studentin der FH Burgenland. Sie verziert Accessoires und Kleidungsstücke mit Stickereien. In dieser Podcast-Folge gibt uns Selina Einblick in ihren neuen kreativen Studienalltag.
Ich studiere internationale Wirtschaftsbeziehungen mit Schwerpunkt Marketing und Sales und Russisch.
Der fehlende menschliche Kontakt und oft vorhandene Leistungsdruck im Studium stellen für viele Studierende eine psychische Belastung dar. Der Wegfall von Reisezeiten zum Studienort und des Kontakts zu Kommilitoninnen und Kommilitonen haben sowohl Vor- als auch Nachteile.
Es ist halt ziemlich viel Aufwand, es sind mehr Gruppenarbeiten, mehr Präsentationen. Man muss sie Inhalte selber erarbeiten, man braucht viel mehr Zeit, man ist auf Teamwork angewiesen, aber grundsätzlich passt alles. Also mir fehlt der soziale Kontakt am Campus, mit Freunden einfach Zeit verbringen, selbst wenn es nur das Mittagessen ist, das Gemeinsame. Es ist einfach ganz was anderes.
Die Trennung von Studium und Privatleben fällt in einer Zeit, in der die eigenen vier Wände gleichzeitig Hörsaal und Rückzugsort sind, schwer. Darum ist es umso wichtiger, regelmäßige Pausen einzulegen und sich schöne Beschäftigungen zu suchen. Selina sorgt in ihrem Alltag für Abwechslung und nimmt sich bewusst Zeit für Pausen und Hobbys.
Ja, entweder Freunde treffen und halt seit kurzem mal irgendwie so das Kreative, weil ich halt gemerkt habe, dass ich mich auch entspannen kann und das mache ich halt gerne am Abend, dass ich ein bisschen runterkomme.
Inspirationen für neue Projekte holt sich Selina aus dem Internet. Vor allem auf sozialen Netzwerken wie Pinterest und Instagram gibt es eine große DIY-Community.
Ich habe auch durch Pinterest geschaut und habe dann diese Idee von den bestickten Rucksäcken gefunden und habe dann mal angefangen, auf so kleinen Stofffetzen das zu üben. Ja, irgendwann, wenn ich dann das Gefühl gehabt habe, ich kann es recht gut oder es wird jetzt funktionieren, auf einem anderen Material habe ich dann begonnen, die Rucksäcke zu besticken. Und dadurch manche Instagram-Accounts bin ich da inspiriert geworden.
In unserer schnelllebigen Zeit, in der wir durch das Internet unbeschränkten Zugang zu Waren haben, sind Handarbeiten voll im Kommen. Der Trend zu handgefertigten Einzelstücken ist nicht nur aufgrund der Sehnsucht nach Individualität am Boomen. Selbst Handarbeiten anzufertigen, ist dem Wunsch nach Entschleunigung im Alltag geschuldet. Auch Selina erfreut sich an ihren handgefertigten Kunstwerken.
Es macht mich stolz, wenn ich dann das Ergebnis sehe, was ich eigentlich geschafft habe. Vor allem, wenn es dann wirklich so ist, wie man das vorgestellt hat.
Kreativität ist ein wichtiges Gut. Dabei geht es nicht nur um Selbstverwirklichung. Ein kreatives Umfeld bietet einen Nährboden, um Ideen wachsen zu lassen und Neues zu erschaffen. Kreativität regt uns dazu an, Dinge zu hinterfragen. Sie motiviert uns, aus unserem Denken auszubrechen. Im Kreativsein liegt viel Freiheit. Freiheit, die unser Gehirn braucht, um zwischen Studium, Arbeit und anderen Verpflichtungen Erholung zu bekommen.
Meine 5 persönlichen Tipps. How to survive quarantine. Herzlich willkommen zu diesem Podcast und meiner persönlichen Quarantäne-Überlebensliste. Wie für jeden von uns war auch für mich die Zeit der Ausgangsbeschränkungen eine sehr herausfordernde und alles andere als einfach zu bewältigen. Da es für mich anfangs recht schwer war, mich ständig selbst zu motivieren, habe ich mir 5 Punkte zusammengesucht, um den Quarantänealltag besser bewältigen zu können. Diese Tipps möchte ich in diesem Podcast mit euch teilen. Gerade als Studentin fällt es schwer, jeden Tag früh aufzustehen, wenn kein Termin im Kalender steht. Das kann dann schon zur Herausforderung werden. Jedoch gibt es für mich nichts Wichtigeres, als meinen gewöhnlichen Schlafrhythmus aufrechtzuhalten. Und das ist auch schon der erste Tipp für euch. Stellt euch einen Wecker. Damit habe ich meine gewöhnliche Morgenroutine beibehalten. Nach dem Frühstück erledige ich zumeist Aufgaben für die Fachhochschule, arbeite an meiner Bachelorarbeit oder handarbeite. Wie gewöhnlich führe ich To-Do-Listen, um produktiv zu bleiben. Auch während der Isolationszeit habe ich eine Liste mit Erledigungen, die ich Tag für Tag abarbeiten kann. Dies hilft mir, motiviert zu bleiben und meine Aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist also auch schon der zweite Tipp für euch. Führt To-Do-Listen. Auch Studentin Michelle führt gerne To-Do-Listen und erzählt, wie sie ihren Quarantänealltag plant und produktiv bleibt.
Also mir hat es sehr geholfen, To-Do-Listen zu machen. Zuerst mache ich da immer für die ganze Woche meine To-Dos und dann teile ich diese To-Dos auf jeden Tag und dann arbeite ich einfach die To-Dos ab. Manchmal hat es auch geholfen, die Uhrzeiten dazu zu schreiben, also wirklich wie so einen Stundenplan irgendwie das aufzugliedern. Außerdem hat es geholfen, den Alltag irgendwie zu strukturieren, also immer um die gleiche Uhrzeit aufstehen, immer irgendwie, also Routinen zu finden, immer um die gleiche Zeit Kaffee zu trinken oder immer um die gleiche Zeit rauszugehen in den Garten, mal vom Schreibtisch aufzustehen und mit meiner Familie halt spazieren gehen. Wenn nichts mehr geholfen hat, dann auf jeden Fall habe ich über meine Probleme mit meinen Freundinnen und Freunden gesprochen. Wenn man sich da austauscht über seine Probleme, das hilft dann einem auch gleich viel besser, irgendwie dann produktiver wieder zu werden.
Gesunde Ernährung ist, wie wir alle wissen, grundlegend wichtig. Vor allem, weil so unser Immunsystem gestärkt bleibt und wir weniger anfällig für Krankheiten sind. Mit diesem Thema wären wir auch bei Tipp Nummer 3 meiner Survival-Liste. Da ich an den meisten Tagen der Woche zu Mittag Zeit habe, mein Essen selbst zuzubereiten, tue ich das auch. Dabei achte ich vor allem darauf, genügend Gemüse und Vitamine in meinen Essensplan einzubauen. Auf das Stück Schokolade oder den selbstgemachten Kuchen verzichte ich aber aufs Prinzip nicht. Am Nachmittag ist dann Freizeit und Entspannung angesagt. Hier mache ich meistens das, worauf ich gerade Lust habe. Zum Beispiel einen gemütlichen Spaziergang oder eine ausgedehnte Radtour. Frische Luft und Sonne tanken ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten sehr wichtig für mich. Während des Spaziergangs kann ich mit Musik oder einem Podcast in den Ohren gut abschalten und negative Gedanken loswerden. Tipp 4 für eure Überlebensliste: gönnt euch Freizeit und Zeit für euch selbst. Auch Melanie hat einige Tipps, wie man sich während des Quarantänealltags fit hält und seine Freizeit gestalten kann.
Ja, der Wille, mich fit zu halten, war auf jeden Fall da, zumindest mal am Anfang. Da waren dann diese YouTube-Workout-Videos so beliebt eine Zeit lang, das habe ich mal versucht. Ja, hat nicht ganz so gut funktioniert, habe ich dann schnell wieder gelassen. Stattdessen habe ich einen YouTube-Yoga-Kurs versucht. Hat schon besser funktioniert. Ob das alles technisch wirklich gut ist und so, wie es sich gehört, weiß ich nicht. Aber es fühlt sich gut an. Ich fühle mich gut, wenn ich das mache. Von daher funktioniert das für mich soweit.
Natürlich ist aber auch der Kontakt zur Außenwelt gerade jetzt äußerst wichtig. Wir kommen also zu Tipp Nummer 5, den ich euch noch mitgeben möchte. Telefoniert oder macht Skype-Sessions mit Freunden und der Familie. Ich habe auch eine Plattform entdeckt, um Brettspiele ganz einfach online zu spielen. Der Kontakt zu meinen Nächsten kann so hervorragend aufrechtgehalten werden. Freunde und Familie sind eine enorme Stütze, diese doch etwas herausfordernde Zeit relativ einfach zu bewältigen.
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie veranlassten Hochschulen und Universitäten dazu, ihren Lernalltag auf Fernlehre umzustellen. Für Studierende bedeutet das eine große Veränderung. Anna studiert an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt und hatte zu Beginn der Pandemie noch eine ganz andere Einstellung zum Homeoffice.
Ich hätte mir am Anfang gedacht, dass ich das besser organisieren kann, aber ich finde, es ist eigentlich schwieriger als gedacht, weil man da echt sehr konsequent sein muss und eine gute Organisation haben muss, dass man wirklich die Zeit, die man jetzt einplant, um fürs Studium was zu machen, auch effektiv nutzt und dann eben nicht ganze Zeit aufschiebt und denkt, man macht zuerst was anderes und so.
Ein striktes Zeitmanagement ist daher gleich der erste Tipp für eine gute Work-Life-Balance im Homeoffice. Durch klares Zeitmanagement lässt sich besser einplanen, wann Lernzeiten enden und wann Freizeit anfängt. Problematisch am E-Learning ist auch, dass man sich ständig im Arbeitsmodus befindet. Elisabeth ist Biologiestudentin an der Uni Wien und hat eine Lösung für dieses Problem parat.
Also für mich am hilfreichsten ist es, meinen Arbeitsbereich strikt von meinem privaten Bereich sozusagen zu trennen. Also ich weiß, in meinem Zimmer am Schreibtisch lerne ich, erledige ich meine Aufgaben. Danach stehe ich auf und beschäftige mich anders. Mein Zimmer ist mein Arbeitsplatz sozusagen. Und wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe, dann lasse ich auch die Arbeit hinter mir.
Auch Wissenschaftler empfehlen, den Arbeitsort möglichst auf einen Raum zu beschränken. Außerdem soll man Pausen möglichst in einem anderen Raum verbringen. Experten raten ebenfalls, Hobbys nachzugehen, um den Kopf frei zu bekommen. Laura studiert Information, Medien und Kommunikation an der Fachhochschule Burgenland und achtet sehr auf genügend Abstand zwischen Studium und Freizeit.
Diesen Abstand schaffe ich, indem ich zum Beispiel Yoga mache nach der Arbeit. Das mache ich irrsinnig gern. Und ich habe auch vor ein paar Monaten begonnen zu stricken und zu häkeln, weil ich finde, dass das eine total entspannende Tätigkeit ist, immer das irgendwie Gleiche zu machen, aber trotzdem dann am Schluss ein tolles Projekt, also sei es ein Kissenbezug oder ein Cardigan oder ein Leiberl zum Home.
Besonders entspannende Tätigkeiten dienen als guter Ausgleich zum oft stressigen E-Learning-Alltag. Auch Sport ist eine gute Methode, um Stress abzubauen. Dass es auch noch ganz andere Freizeitaktivitäten gibt, beweist Elisabeth. Sie hat ihre Leidenschaft fürs Gärtnern entdeckt.
Es hat halt so angefangen, dass ich mal mir viele YouTube-Videos zu dem Thema angeschaut habe. Und nun habe ich auch das erste Mal meine eigenen Pflänzchen angebaut. Und ja, es bereitet mir einfach große Freude, sie so wachsen und gedeihen zu sehen. Und außerdem, einer der größten Vorteile für mich ist auch, dass ich dadurch an die frische Luft komme.
Außerdem bringen Aktivitäten im Freien Abwechslung in den Homeoffice-Alltag. Noch dazu soll man in der Freizeit besonders soziale Kontakte pflegen, sei es via Videocall oder mit 1,5 Meter Abstand. Wenn also einige dieser Tipps beachtet werden, steht einer guten Work-Life-Balance nichts mehr im Wege und die Fernlehre lässt sich ohne Probleme meistern.
Distance Learning im Tanzunterricht bringt verschiedene Herausforderungen. Eine davon ist die räumliche Trennung. Tanzen ist ein Kontaktsport. Tänzerinnen und Tänzer berühren einander andauernd, um gemeinsam verschiedene Elemente zu meistern. Auch Trainerinnen und Trainer müssen, um Verletzungen oder bleibende Schäden zu verhindern, häufig ihre Schülerinnen und Schüler berühren. Doris Rupp ist Tanzpädagogin und seit 20 Jahren in der Showdance-Szene tätig. Sie ist Leiterin der Vereinssparte UET Dancers und unterrichtet momentan vor allem Tanztechnik über Videos. Doris, was sagst du zu der momentanen Trainingssituation?
Also die momentane Trainingssituation ist definitiv ungewohnt und für jeden so, dass er, glaube ich, erst neu damit zurechtkommen muss. Ich glaube, es ist einerseits so, dass die Eltern ihre Kinder nicht ins Training bringen müssen, das fällt weg. Das ist für die Eltern sicher positiv.
Risiken bei dieser Art von Lernen gibt es, laut Doris Rupp, vor allem im Bereich der Tanztechnik. Denn da sei Feedback ganz besonders wichtig. Hier besteht auch die Gefahr, dass sich die Kinder eine falsche Technik einlernen. Das fehlende Feedback, aber auch die fehlende Interaktion senkt die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Ist es aber generell möglich, Tanzen als Übergangslösung daheim im Wohnzimmer zu trainieren?
wir sind nicht so angewiesen auf einen guten Boden, aber natürlich schon ein bisschen. Also wenn jetzt jemand ständig nur auf Wiesenboden trainiert, muss man nochmal ganz gut aufpassen, dass da zum Beispiel bei Sprüngen nicht die Gelenke in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich meine, bei Bodenteilen merkt eh jeder selber sofort, ob man eine Matte bräuchte oder nicht.
Wichtig für Tanztrainings per Video oder Livestream ist natürlich auch das technische Setup. Dabei ist es gar nicht so einfach, die perfekte Lösung zu finden. Technische Probleme kann es sowohl auf der Seite der Schülerinnen und Schüler, aber auch bei den Trainerinnen und Trainern geben. Auch Nina Leitner hatte schon Probleme mit der Technik während ihren Trainings. Sie ist seit 2014 Trainerin bei den UET Dancers und hält nun diverse Kurse via Livestream über die Plattform Zoom.
Es hat auch oft nicht funktioniert, wenn ich was aufzeichnen wollte oder einmal wollten die Tänzerinnen in mein Meeting einsteigen und plötzlich waren sie in einem anderen Meeting.
Zusätzlich ist für Online-Trainings auch noch das richtige technische Setup wichtig. Anders als im normalen Training ist das mit einem Handy und einer Box zum Musikabspielen nicht getan. Man braucht ein Gerät, um sich selbst zu filmen, eines, um Musik abzuspielen und die Tänzerinnen und Tänzer möchte man selbst auch sehen. Das ist nicht immer so einfach. Schwierig ist es auch mit dem Kameraausschnitt, weil der ja nur einen Teil des Raumes zeigt.
Und große Sachen kann man halt auch nicht gut vorzeigen, weil das Training eben im Raum oder im Wohnzimmer bei mir stattfindet und ich da nicht so viel Platz habe, vor allem nicht so viel auch auf die Kamera drauf geht.
Distance Learning im Tanzunterricht gibt es vermehrt seit Covid-19. Tatsächlich gab es allerdings auch schon davor Fälle, in welchen Choreografien über das Internet gelernt und übermittelt wurden. Naima Langenberger ist hauptberuflich Tanzpädagogin und Choreografin. Die gebürtige Österreicherin lebt momentan in Deutschland, unterrichtet aber teilweise immer noch Choreografien bei ihrem ehemaligen Tanzverein in Eisenstadt. Diese übermittelt sie den Tänzerinnen und Tänzern per Video. Funktioniert das immer einwandfrei?
Ich finde, es ist hilfreich, wenn man eine gemeinsame Basis hat. Also wenn die Tänzer und der Choreograf sie schon kennen und schon ungefähr wissen, wie der andere tickt. Und es muss auch eine gewisse Bereitschaft da sein.
Gibt es etwas, was man über Tanzen via Internet nicht so gut unterrichten kann?
Wir können keine Sprünge üben, weil dafür einfach der Platz bei jedem zu Hause fehlt. Und wir können auch selten genauer auf einzelne Sachen eingehen, weil man das einfach ganz genau sehen müsste. Und das sieht man über Video einfach nicht.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, Tanzen via Internet ist zwar möglich, jedoch nur eingeschränkt. Egal ob über Video oder Livestreams, das Hauptproblem ist das fehlende direkte Feedback und die Risiken, die damit einhergehen. In einem Punkt waren sich alle Trainerinnen einig. Es ist zwar möglich, aber die Freude auf ein Wiedersehen im Turnsaal ist groß.
Durchhalten, Mädels! Noch 8, 7, 6, 5...